Hallo, Tonspurwissen ist hier und hier ist Ursula Weidenfeld.
Dass Substanzen generell als abstoßend wahrgenommen werden, lässt sich eigentlich nicht verallgemeinern. Die Wahrnehmung bestimmter Geruchsnoten als eklig oder abstoßend ist nochmal ganz abhängig vom Kontext, von der persönlichen Erfahrung und Erinnerung.
Wieso stinkt Müll so fürchterlich? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Dietmar Krauthurst.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jede Woche ein neues Thema aus der Wissenschaft, jede Woche mit einer neuen Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner. Das ist Tonspurwissen. Das Thema dieser Woche verdanken wir der Redaktion des Leibniz-Magazins und ich freue mich immer über Anregungen und Ideen für unsere Wissenschaftsgespräche. Die Mailadresse dafür ist tonspur@rheinische-post.de und da können Sie natürlich auch Lob, Kritik, Widerspruch abladen. Ich freue mich immer und ich freue mich auch über ein Like oder ein Sternchen auf den Podcast-Portalen eurer Wahl. Dankeschön. Ja, heute geht's um den Geruch aus der Hölle. Warum stinkt Müll? Was stinkt da? Wie kommt der Gestank in die Nase? Wie gelangt er von da aus ins Gehirn und kann man irgendwas dagegen tun? Welche anderen Sinne sind eigentlich beteiligt, wenn wir was eklig finden und finden nur wir bestimmte Sachen widerlich oder geht es allen so? Dietmar Krauthurst weiß das alles und ich bin froh, dass ich mit ihm darüber sprechen kann. Dietmar Krauthurst leitet die Arbeitsgruppe am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie in München, die sich mit Geschmack und Geruch und den Rezeptoren dafür beschäftigt. Hallo, Herr Krauthurst.
Guten Tag, Frau Weidenfeld.
Warum reagieren wir so stark auf den Geruch von Müll und von Verderblichem?
Ja, dann ist es natürlich so, dass im Müll mikrobielle Abbauprodukte organischer Substanzen in hohen oder sehr hohen Konzentrationen vorliegen, die auch je nach Art des Mülls unterschiedlich sind. Also wir denken an Biomüll, Hausmüll, Plastikmüll, Papiermüll. Und hier können ganz unterschiedliche flüchtige organische Substanzen als mikrobielle Abbauprodukte entstehen und dann entsprechende Gerüche in unserer Nase auslösen.
Und warum finden wir das so eklig?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Was riecht eklig und gibt es überhaupt etwas, was man gemeinhin als eklig bezeichnen kann? Zunächst mal ist es wichtig, diese geruchsaktiven Substanzen im Müll zu identifizieren. Erst wenn man das weiß, kann man dann weiterschauen, was die einzelnen Komponenten tatsächlich beim Menschen auslösen, zum Beispiel welche Geruchsqualitäten, aber auch welche Emotionen oder Bewertungen. Beispiele für unangenehme oder gar abstoßende Gerüche im Müll wären zum Beispiel stickstoffhaltige Verbindungen. Da zählen biogene Amine dazu. Ein bekannter Vertreter dieser Gruppe wäre zum Beispiel das Trimethylamin. Diese Substanz, die ganz charakteristisch nach verdorbenem Fisch riecht. Aber es kommen eben auch schwefelhaltige Verbindungen vor, wie zum Beispiel Schwefelwasserstoff, die Substanz, die nach faulen Eiern riecht. Oder aber auch Dimethyltrisulfid, eine Substanz, die sowohl typischen Leichengeruch auslöst, die aber auch im Sauerkraut vorkommt.
Mich schüttelt's jetzt schon.
Dazu muss man Folgendes sagen, dass Substanzen generell als abstoßend wahrgenommen werden, lässt sich eigentlich nicht verallgemeinern. Die Wahrnehmung bestimmter Geruchsnoten als eklig oder abstoßend ist nochmal ganz abhängig vom Kontext, von der persönlichen Erfahrung und Erinnerung sowie der Konzentration des Geruchsstoffs. Diese Punkte entscheiden über eine eher positive, eine neutrale oder eben eine negative Bewertung eines Geruchs.
Aber es ist doch so, dass wenn man zum Beispiel Müll riecht, da gibt es niemanden, der sagt, boah, riecht klasse. Sondern die meisten sagen, das stinkt, das riecht unangenehm. Das würde man auch zum Beispiel nicht gerne anfassen oder gar essen.
Genau. Und wie eingangs erwähnt, ist es hier mit Sicherheit der Punkt der Konzentration, der hier die größte Rolle spielt. Ne? Diese Substanzen, die anderweitig auch vorkommen können und in ganz niedrigen Konzentrationen vielleicht andere Geruchsempfindungen auslösen. Beim Müll sind die hochkonzentriert. Und jeder, der schon mal Müll gerochen hat, wird es damit assoziieren und wird es abstoßend finden. Es ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, man kann durchaus schlechte Erfahrungen gemacht haben im Zusammenhang mit mikrobiellen Kulturen oder Verdorbenem. Davon hält man sich eher fern, damit man sich nicht infiziert oder eine Lebensmittelvergiftung einholt. Wenn man diese Erfahrung schon einmal gemacht hat und als Erinnerung abgespeichert hat, dann wird man eine bestimmte Sorte von Gerüchen immer als abstoßend bewerten. Ich weiß, Sie hätten jetzt gerne, dass ich Ihnen sage, es gibt einen Geruch, der grundsätzlich als negativ bedacht wird.
Das hätte ich gar nicht gerne, aber ich finde es interessant, wenn Sie sagen, das meiste ist erlernt und eben gar nicht sozusagen angeboren, dass man bestimmte Sachen meidet, weil sie schlecht riechen.
Ja, es könnte schon sein, dass es Gerüche gibt, die in diese Richtung gehen, aber auch hier ist es wieder von den Punkten abhängig der Konzentration, dem Kontext und der persönlichen Erfahrung, der Erinnerung. So die beiden Komponenten, die ich hier vielleicht erwähnen möchte, das sind vielleicht die beiden Substanzen Cadaverin und Putrescin. Also Substanzen, die auch in verwesendem Material auftreten. Und da kommen sie typischerweise dann in hohen Konzentrationen vor. Wenn man das erfährt, ist das natürlich eine unangenehme Erfahrung und wird als Erinnerung abgespeichert. Und dieser Geruch wird dann damit assoziiert. Aber es gibt natürlich auch kulturell geprägte Gerüche, die ganz unterschiedlich bewertet werden. Wenn wir da zum Beispiel als Europäer an die asiatische vergorene Fischsoße denken, kann es durchaus sein, dass vielleicht viele Europäer das eher als unangenehm bewerten. Umgekehrt können viele Asiaten vielleicht mit vergorenem französischem Rohmilchkäse nicht so viel anfangen und finden den eher abstoßend. Das heißt aber nicht, dass das jetzt generell ekelerregende oder abstoßende Gerüche wären, sondern die sind immer kontextabhängig und natürlich auch abhängig von der Konzentration und den eigenen Erfahrungen und Erinnerungen.
Ja, Herr Krautwurst, das habe ich alles verstanden, aber was ist denn eigentlich Geruch?
Geruch ist ein chemischer Sinn und beschreibt die Wahrnehmung flüchtiger Substanzen über ein hierfür spezialisiertes Organ, die Nase. Genauer gesagt über das Geruchsepithel oder die Nasenschleimhaut im hinteren Bereich der Nasenhöhle. Ja, die Strukturen, die für die Wahrnehmung von Gerüchen zuständig sind, sind eindeutig die Sinnesnervenzellen in der Riechschleimhaut. Die ragen mit ihren Dendriten, mit ihren Fortsätzen in den Nasenschleim hinein. Hier gibt es mehrere, wenn man so will, fingerartige Fortsätze, die in den Nasenschleim hineinragen. Und diese Fortsätze tragen dann tatsächlich Biomoleküle, die erste Interaktionsstufe mit chemischen flüchtigen Substanzen darstellen. Das sind dann nämlich unsere Geruchsrezeptoren.
Also ich habe praktisch ein Gas, das mir in die Nase steigt und ich nehme das wahr als Geruch und die Geruchsrezeptoren sitzen auf Zellen, die in der Schleimhaut vorhanden sind.
Das ist richtig. Wir müssen tatsächlich Gerüche aktiv durch die Nase ventilieren und durch diese dünne Schleimschicht auf unserer Riechschleimhaut müssen die chemischen flüchtigen Substanzen hindurch diffundieren und erreichen dann sofort die Geruchsrezeptoren. Das heißt, das System ist so gebaut, dass diese Zellen eine antennenförmige Struktur haben, mit denen sie sich zur Außenwelt hin orientieren, wo dann Der spannende Prozess beginnt, was passiert, wenn Chemie auf Biologie trifft. Ne? Hier werden ja chemische Substanzen durch Biomoleküle erkannt.
Und kann denn jede Zelle, jedes Molekül jeden Geruch erkennen oder gibt es da Spezialisten, die für bestimmte Wahrnehmungen zuständig sind?
Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und zwar ist es so geregelt, dass jede Sinnesnervenzelle in der Nasenschleimhaut nur einen ganz bestimmten Typ von Rezeptor bauen kann. Und diese Rezeptoren können dann natürlich nur von bestimmten Geruchsmolekülen aktiviert werden. Damit das Gehirn das alles mitbekommt, werden dann die elektrisch aktivierten Zellen, die den gleichen Rezeptor eingebaut haben, diese elektrisch aktivierten Zellen schicken ihre Fortsätze ins Gehirn. Das Riechepithel liegt praktisch direkt gegenüber dem Gehirn und ist durch eine sogenannte Knochenplatte, die Siebbeinplatte, getrennt. Die ist perforiert und dahindurch können jetzt die Nervenfortsätze direkt das Gehirn erreichen und dort bestimmte Zwischenstationen aktivieren, Umschaltstationen, wenn man so will.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Wo im Gehirn wird denn mit Gerüchen gearbeitet? Wo wird es verarbeitet?
Ja, die erste Umschaltstation im Gehirn ist der olfaktorische Bulbus, der Riechkolben. Und von hier aus werden Geruchsinformationen, und das ist eine Besonderheit, direkt an bestimmte Strukturen im Gehirn geleitet, die für Emotionen und Gedächtnis verantwortlich sind. Nämlich zum Beispiel an den Mandelkern, die Amygdala, oder den Hippocampus. Hier werden also Geruchsinformationen mit Emotionen und Gedächtnisinhalten verknüpft. Und daraufhin werden dann Geruchsinformationen weiter zum primären olfaktorischen Kortex, der primären Riechrinde geleitet und dann weiter zum orbitofrontalen Kortex, wo unter anderem auch Geschmacksinformationen einlaufen und so dass wir also auch Geruchs mit Geschmacksinformationen schlussendlich verknüpfen können.
Und das heißt dann eben, dass wir uns auf der einen Seite Gerüche besonders gut und besonders lange merken, dass wir sie mit Emotionen verbinden und dass wir sie dann eben auch eben in dem Moment, wo sie mit Geschmack zusammenkommen, sozusagen zu einem Ganzen kombinieren.
So ist es.
Riechen denn manche Menschen mehr als andere oder gibt es einfach nur empfindlichere Menschen mit mehr Zellen?
Sowohl als auch. Also die genetische Ausstattung ist für uns Menschen natürlich die gleiche. Wir tragen die genetische Information zum Bau von circa 400 verschiedenen Geruchsrezeptortypen in uns. Aber diese genetische Information kann jetzt von Individuum zu Individuum unterschiedlich ausgeprägt sein. Manche dieser Geruchsrezeptorgene sind durch Mutationen beeinträchtigt, bis dahin, dass ein bestimmter Geruchsrezeptor nicht mehr funktionell ist. Dann sprechen wir von einer spezifischen Geruchsblindheit oder Anosmie. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir gerade eine virale Infektion erlebt haben, wie zum Beispiel Covid-19 oder eine übliche Grippe, diese Viren können auch letztendlich eine Geruchswahrnehmung beeinflussen. Stäube, für die gilt das Gleiche. Stäube können ebenfalls zur Schädigung des Riechepithels führen. Und je nachdem, wie zum Beispiel die Situation am Arbeitsplatz ist, kann das dramatische Folgen haben bis hin zum kompletten Geruchsverlust. Wenn zum Beispiel ein Feinmechaniker ständig diese Wasseröl-Stäube oder Dämpfe in die Nase bekommt an der Werkbank, dann kann es durchaus sein, dass er über die Jahre hinweg den Geruchssinn verliert oder dass er zumindest stark beeinträchtigt ist.
Und kommt es dann wieder, wenn man der Situation nicht mehr ausgesetzt ist?
Das ist ganz individuell unterschiedlich. Ich selbst habe Leute kennengelernt, da ist es nicht mehr wiedergekommen. Aber es ist durchaus möglich, denn das Geruchssystem ist ein dynamisches System. Die Geruchsneurone können sich in bestimmten zeitlichen Abständen wieder neu bilden. Das heißt, die Verknüpfung vom Riechepithel zum Gehirn werden dann wieder neu geknüpft. Es entstehen neue Sinnesnervenzellen, die wiederum ihre Fortsätze an die richtige Position im Gehirn senden. Und dann ist eine Geruchswahrnehmung nach wie vor wieder möglich. Deswegen erholen wir uns ja auch von einer Grippe oder auch von Covid-19, dass nach mehreren Wochen wir dann durchaus wieder riechen können.
Sie haben ja in Ihrer Forschung herausgefunden oder forschen daran herauszufinden, auf welchen Genen welche Rezeptoren sitzen. Und wenn man sich jetzt eben nach dieser Geruchsblindheit fragt, gibt es Menschen, die einfach nur für einzelne Gerüche blind sind? Also gibt es jemanden zum Beispiel, der zwar gekochten Brokkoli riechen kann, aber keinen Pferdemist? Oder jemanden, der Verdorbenes riecht, aber keinen Wohlgeruch einer Rose erkennen kann?
Das ist durchaus möglich, ist aber noch viel zu wenig untersucht. Es gibt vielleicht ein Dutzend bekannter spezifischer Anosmien für bestimmte Gerüche. Man sagt, dass ungefähr für 4% lebensmittelassoziierter Geruchssubstanzen es spezifische Anosmien bislang gibt, ebenfalls für 4% blumiger Gerüche, die spezifischen Anosmien für moschusartige Parfümdüfte oder Sandelholz ähnliche Düfte, die Prozentzahlen liegen hier bis zu Faktor 2 bis 3 mal höher solcher spezifischer Anosmien. Das liegt sicherlich daran, dass vielleicht noch nicht so viele spezifische Anosmien untersucht wurden, beziehungsweise noch nicht so viele Geruchssubstanzen auf spezifische Anosmien hin untersucht wurden. Je mehr Substanzen man untersucht, ich glaube, die Chance ist relativ hoch, dass man auch hier spezifische Anosmien findet, mit einer bestimmten Frequenz in der Bevölkerung. Das kann variieren zwischen 1% oder vielleicht sogar 30%. Das ist ganz unterschiedlich. Eine generelle Unfähigkeit ist, Gerüche wahrzunehmen, spricht man von einer generellen Anosmie. Wenn es nur die Unfähigkeit ist, einen bestimmten Geruchsstoff wahrzunehmen, dann spricht man von einer spezifischen Anosmie.
Und was ist jetzt der Unterschied zwischen nicht können und sich so dran gewöhnt haben, dass man es nicht mehr riecht?
Ich glaube, das ist ein kurzfristiger Effekt. Zunächst mal, das Riechsystem hat die Eigenschaft, bei einer Dauerexponiertheit bestimmten Gerüchen gegenüber zu desensitivieren. Wenn wir also ununterbrochen diesen Gerüchen ausgesetzt sind, dann kommt es zu einer Adaption. Das Geruchssystem reagiert dann einfach nur noch ganz schwach oder gar nicht mehr auf bestimmte Substanzen, sodass es einem so vorkommen mag, dass man hier nichts mehr wahrnehmen kann. Das ist aber reversibel. Das heißt, wenn wir dann einen Ort mit sauberer Luft aufsuchen, sind wir wahrscheinlich nach ein paar Minuten oder maximal so vielleicht nach einer halben Stunde wieder aufnahmebereit für erneute Geruchsreize.
Gibt es denn eigentlich Sachen, die eigentlich total eklig riechen, deren Geruch uns aber trotzdem gar nicht abstößt? Oder gibt es irgendeinen Duftstoff, von dem Sie sagen, den mögen alle Menschen nicht.
Das Cadaverino, das Putrescin oder die Beispiele vom Beginn, das heißt diese schwefelhaltigen oder stickstoffhaltigen Verbindungen, biogene Amine, auch käseartige oder schweißige Geruchsstoffe, zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, Buttersäure zum Beispiel, riecht nach Erbrochenem. Auch das ist ja zum Teil auch Bestandteil des Körperschweißes. Fäkale Geruchsnoten, das sind solche Sachen. Aber nochmal, es ist immer abhängig vom Kontext, von persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen, sowie ganz besonders von der Konzentration dieser Geruchsstoffe. Diese Punkte entscheiden über eine eher positive, eine neutrale oder eine negative Bewertung eines Geruchs. Aber zu Ihrer Frage, gibt es einen Geruch, den alle Menschen mögen? Hier kann man vielleicht das Vanillin anführen als Beispiel. Das Aroma, also der Geruch von Vanillin, wird allgemein als sehr angenehm empfunden. Dies mag daran liegen, dass der Geruch von Vanillin mit einer Süßgeschmacksempfindung assoziiert wird. Da wir lebenslang eine Vielzahl vanillinhaltiger Lebensmittel, Getränke, Parfums und Raumdüfte erfahren. Rezeptoren für Vanillin wurden in der Tat von mehreren internationalen Arbeitsgruppen bereits identifiziert. Und Ähnliches gilt vielleicht auch für bestimmte fruchtige Geruchsnoten, zum Beispiel fruchtige Esterverbindungen. Aber auch hier gilt, es ist immer der Kontext, die persönliche Erfahrung und Erinnerung sowie die Konzentration des Geruchsstoffs, die darüber entscheiden, ob eine eher positive oder negative Bewertung über diesen Geruch abgegeben wird.
Wenn ich einen Müllgeruch übertönen will, kann ich das tun mit eben dann zum Beispiel Vanille oder ist es gar nicht möglich, dass man einen so dominanten Geruch dann irgendwie neutralisiert?
Man versucht zwei Wege zu gehen. Man versucht zum einen spezifische Blocker für Schlechtgerüche zu finden. Das hat man versucht in einer Zusammenarbeit zwischen der Geruchsstofffirma Firmenich und dem Bill Gates, der Bill Gates Stiftung, um hier Toilettendüfte zu blockieren. Das Problem hierbei ist, dass diese Blocker ja auch flüchtige Substanzen sind und in die Nase gelangen müssen und dort eben vielleicht nicht nur als Blocker von Schlechtgerüchen wirken, sondern selbst vielleicht einen eventuell sogar unangenehmen Geruch auslösen. Also das Prinzip wird aber nach wie vor verfolgt, Schlechtgerüche auf der Rezeptorebene zu blockieren. Ein schwieriges Unterfangen, aber im Rahmen der Erforschung von sogenannten allosterischen Blockern kommt man der Sache vielleicht ein wichtiges Stück näher. Das sind Substanzen, die nicht an derselben bindende Stelle wie ein Geruchsrezeptor-Aktivator oder Agonist binden, sondern an einer anderen Stelle im Rezeptor. Und wenn man diese allosterischen Modulatoren oder Blocker identifizieren könnte, dann wäre man ein großes Stück weiter.
Dann würde der Müll auch nicht mehr stinken. Das heißt, er würde immer noch stinken, aber ich würde es nicht mehr
riechen. Der Müll würde dann vielleicht immer noch stinken, aber in einer bestimmten räumlichen Gegebenheit dann nicht mehr vielleicht so unangenehm sein.
Wie lange dauert es noch? Was schätzen Sie?
Ja, ich glaube, jeder, der mit Geruchsrezeptoren forscht, ist dabei, irgendwelche Blocker oder allosterische Modulatoren zu identifizieren. Ich denke mal, es wird noch ein paar Jahre dauern, aber wir geben uns Mühe.
Dann will ich Sie nicht weiter von der Arbeit abhalten, Herr Krautwurst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke für das Interview.
Und Ihnen und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie und ihr das Thema nochmal nachlesen wollt oder intensiver wissen wollt, dann gibt es eine verkürzte schriftliche Fassung davon auf der Website der Leibniz-Gemeinschaft im Schwerpunkt des Leibniz-Magazins Müll. Das wird in den nächsten Tagen online gestellt und wenn ihr das lesen wollt, freue ich mich natürlich auch. Bis zur nächsten Woche. Tschüss, Ihre und eure Ursula Weidenfeld.